Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich, dass es heute weitergehen darf mit unserem Thema Jüngerschaft. Ich steige direkt ein mit dem Bibeltext für heute. Wer eine Bibel selber dabei hat oder auf dem Handy mitlesen möchte, Lukas 9, 22 bis 25. Ansonsten könnt ihr auch gerne hier mitlesen. Und Jesus sprach: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst aber verliert und einbüßt? Das ist der Text für heute. Ja, als ich gesehen habe, welchen Bibeltext ich für diese Reihe vorbereiten darf, boah, da musste ich erst mal schlucken. Den hätte ich für mich persönlich nicht ausgewählt. Das ist einfach ein extrem herausfordernder Text. Das sind richtig krasse Aussagen. Und ich kann euch sagen, ich darf jetzt hier predigen, aber ich scheitere da immer wieder dran. Das ändert aber nichts daran, dass Jesus hier eine ganz, ganz wichtige und eine ganz wunderbare Botschaft für uns hat. Vielleicht kurz zur Einordnung, wo wir uns im Evangelium beschäftigen, wo wir gerade im Evangelium sind, bei dem Text, mit dem wir uns beschäftigen. Jesus ist so mitten in seinem Dienst. Wahrscheinlich ist er gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Und wir wissen aus den Vorgeschichten, dass die führenden geistlichen Juden, also wir haben es ja eben schon gelesen hier im Text, stehen die Ältesten, die Hohepriester, die Schriftgelehrten. Wir lesen auch was über die Pharisäer. Die haben alle Jesus abgelehnt. Die haben sich ganz bewusst schon gegen Jesus entschieden. Also wo Jesus das hier sagt, da können wir das lesen, dass sie gegen ihn handeln. Sie wollen nicht, dass er als Mann Gottes, als Messias angesehen wird, und überlegen auch schon, wie sie ihn ja richtig reinreiten können, wie sie ihn anklagen können. Es gibt Überlegungen, ihn ja dann auch umzubringen. Jesus hat im Vorfeld seine 12 Jünger ausgesandt. Er sendet sie aus, um vom Reich Gottes zu sprechen und Kranke zu heilen. Und dann lesen wir auch, wie sie zurückkommen, voller Begeisterung von dem, was sie erzählt haben. Es gibt dann die Geschichte mit den 5000 Männern plus Anhang, die durch ein Wunder mit Lebensmitteln versorgt werden. Und dann kommt dieses tolle Bekenntnis von Petrus, der sagt: Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist so im Vorfeld passiert. Bevor Jesus jetzt von der Nachfolge redet, spricht er erstmal ja seinen Werdegang an, der in Zukunft vor ihm liegt. Und das ist ein besonderer Abschnitt, der jetzt hier beginnt, weil ab hier beginnt Jesus eigentlich seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er sterben wird. Er spricht von seinem Leiden und interessanterweise nicht nur vom Leiden, sondern auch von von der Verwerfung von Seiten der ältesten Hohenpriestern und Schriftgelehrten. Es ist nämlich wichtig, dass wir da vor Augen haben, dass Leiden und verworfen zu werden nicht unbedingt das Gleiche bedeutet. Weil wenn ein Mensch leidet, dann kann es sein, dass er trotzdem Mitleid bekommt, dass er bewundert wird, wie er sein Leid ja meistert. Es kann sogar sein, dass er Ehre und Würde in dem Leid hat. Aber hier ist es nicht so. Dietrich Bonhoeffer, der hat das einmal treffend zusammengefasst: Jesus ist der im Leiden verworfene Christus. Leiden und verworfen werden sind der zusammenfassende Ausdruck für das Kreuz Jesu. Ja, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das kündigt Jesus seinen Jüngern an. Und wir wissen aus den anderen Evangelien, dass das nicht unbedingt so gut ankommt bei seinen Jüngern. Also Petrus, der kann das gar nicht haben. Der geht gleich ganz vehement davor und sagt, nein, sag das nicht, das darf so nicht passieren. Und Jesus weist ihn zurecht, und zwar mit ziemlich harten Worten. Also er sagt ihnen, nein, das ist der göttliche Plan der Erlösung. Und das, was du denkst, das sind selbstsüchtige, menschliche, ja sogar teuflische Gedanken. Und dann beginnt er nicht nur zu seinen Jüngern, sondern zu der ganzen Volksmenge zu sprechen. Er sagt, wenn jemand mir nachkommen will. Ich habe das jetzt für euch so gemacht, dass ihr immer wieder diesen Abschnitt, den wir gerade betrachten, sehen. Und ich habe ein bisschen hervorgehoben, jetzt seht ihr es, ne, welchen Teil wir uns als nächstes anschauen. Wir gehen einfach mal Stück für Stück durch, weil das so eine richtig schöne Auflistung, ein Zusammenspiel eigentlich dieser Aussagen ist. Wenn jemand mir nachkommen will, Jesus erwartet hier eine freie und eine bewusste Entscheidung. Er drängt sich nicht auf. Er sagt, wer will, der kann mir nachfolgen. Aber du musst wollen. Jesus nachfolgen bedeutet, bei ihm in die Lehre zu gehen. Das haben wir letzte Woche auch schon im Gottesdienst gehört. Und gleichzeitig haben seine Jünger ja jetzt im Kopf, was Jesus eben gesagt hat. Nachfolgen bedeutet nämlich gleichzeitig, dass ich jemandem nachfolge, der verworfen wird und der dem Tod entgegenblickt. Es hört sich vielleicht doch gar nicht mehr so attraktiv an. Und man kann sich hier schon fragen, naja, warum bleiben die Jünger denn dran? Ich finde, hier ist schon der erste Punkt, wo man sagen könnte, okay, ich glaube, ich suche mir einen anderen Meister. Und dann haben wir vielleicht die Worte von Petrus im Ohr, der gesagt hat, zu wem sollten wir denn sonst gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist die Motivation, warum die Jünger dranbleiben, obwohl es richtig harte Worte sind, die Jesus hier spricht. Nachfolge bedeutet nicht nur, dass wir jemandem hinterhergehen, sondern es bedeutet auch immer, dass wir irgendwas hinter uns lassen. Wir lassen was zurück, wir geben etwas auf. Also wenn wir uns zum Beispiel Petrus nochmal anschauen, der war vorher Fischer. Man könnte sagen, der hatte vielleicht einen Fischereibetrieb und den gibt er jetzt auf. Ja, also damals, als der Jesus danach gefolgt ist. Nachfolge bedeutet immer etwas hinter sich zu lassen. Und deswegen spricht Jesus jetzt hier auch, also wenn ihr mir nachkommen wollt, so verleugnet euch selbst. Jesus zeigt auf, dass eines der größten Hindernisse der Nachfolge, man könnte vielleicht sogar sagen, der größte Feind, das eigene Ich ist. Das Ich steht der Nachfolge ganz natürlicherweise im Weg. Wir wollen unser eigener Herr sein. Das wollen wir doch alle. Und das lernen wir auch so. Und dann sagt Jesus hier, ja, verleugne dich selbst. Wichtig ist, dass wir das jetzt nicht irgendwie falsch einordnen. Selbstverleugnen heißt nicht, sich schlecht machen. Ja, das kann man auch vielleicht darunter falsch verstehen. Es geht nicht darum, irgendwie sich wertlos zu fühlen dabei. Darum geht es gar nicht. Ich habe eine schöne Erklärung in der Wuppertaler Studienbibel gefunden. Da steht dazu, Selbstverleugnung wird als Akt beschrieben, bei dem man aus Liebe auf etwas verzichtet, was einem rechtlich zusteht. Oder etwas tut, was man eigentlich nicht will. Es geht dabei um das Aufgeben des eigenen Ichs, des Eigenwillens und persönlicher Neigung zugunsten der Nachfolge Christi. Der letzte Teil ist ganz wichtig. Zugunsten der Nachfolge Christi. Wer sich selbst verleugnet, verzichtet auf das sogenannte Recht auf eigene Planung und Entscheidung. Das ist einfach sowas von gegensätzlich zu dem, was unsere Gesellschaft ausmacht. Also da zählt, ich will mich verwirklichen, ich möchte meinen Traum leben. Oder ihr kennt vielleicht so Sätze wie, bleib dir selbst treu. Ja, und Jesus, der sagt, vertrau du meiner Liebe und gib all deine Träume und Wünsche mir. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert nur, weil Jesus uns unendlich liebt. Nur so funktioniert es. Das funktioniert nur, weil er tatsächlich das Beste im Sinn hat. Dann ist Selbstverleugnung ein Prozess des heiligen Wachstums und führt dazu, Jesu Herrschaft in allen Bereichen meines Lebens anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Nur dann. Deswegen, Selbstverleugnung dient nicht irgendwie einem Selbstzweck. Man könnte meinen, durch Selbstverleugnung erlange ich Selbstgerechtigkeit oder eine gewisse Reife oder Weisheit. Das wäre der falsche Weg. Selbstverleugnung soll uns auf den Weg bringen der Hingabe zu Gott. Das ist der einzige Sinn und Zweck. Und wir alle wissen, dass das keine einmalige Sache ist, sondern da beginnt eigentlich gerade erst so der tägliche Kampf gegen unser Ich. Und da geht es darum, in dem Kampf sich nicht durchzusetzen, sondern zurückzutreten, demütig zu sein, auch wenn wir dieses Wort gar nicht mögen, und unseren lieben Herrn zu vertrauen und ihm zu folgen. Ja, kurzer Funfact am Rande. Seine Jünger, die ihn ja schon länger kannten, also ich finde es immer ganz lustig, auch die mal sich anzugucken, wie die auf solche Sachen reagieren. Ihr könnt es mal zu Hause nachlesen. Im gleichen Kapitel, relativ am Ende, steht dann, dass unter ihnen eine Überlegung entstand, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Die haben es verstanden. Und ich glaube, genau da finde ich mich häufig wieder. Also ich stehe jetzt hier und erzähle euch davon, aber eigentlich gehöre ich zu denen, die dann 5 Minuten später darüber nachdenken, na, wer der Größte ist. Also es ist häufig absurd, auf welchen Wegen wir unterwegs sind, was wir alles nicht verstanden haben. Aber das ist gar nicht schlimm. Jesus meint seine Anweisungen hier tatsächlich total ernst. Das sind nicht irgendwie leere Worte. Und er lebt es vor. Ich habe 3 Bibelstellen für euch noch rausgesucht, wo wir das ganz klar sehen können. Zum Beispiel in Johannes 5, 19 und 20. Da steht, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, also der Vater, Das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Alleine hierüber könnte man wieder eine ganze Predigt halten. Jesus tut tatsächlich nur das, was er vom Vater gelernt hat, was er tun soll, was er bei ihm sieht. Und ich finde diese Aussage so schön, dass dann da steht, denn der Vater hat den Sohn lieb. Die Grundlage dessen ist wieder die Liebe. Und weil der Vater den Sohn lieb hat, zeigt er ihm alles. Und weil der Vater ihn lieb hat, kann der Sohn vertrauen, dass er das tut, was der Vater ihm zeigt. Wisst ihr, wie das so zusammenspielt? Das ist so der Kern dessen eigentlich, worüber wir heute auch reden. Nur dann funktioniert das. In Johannes 14,10 steht, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Also Jesus sagt, nicht nur das, was ich tue, ist das, was der Vater mir gezeigt hat, sondern auch das, was ich rede. Und vielleicht die deutlichste und vielleicht auch intimste Situation, was das angeht, lesen wir in Lukas 22. Das ist kurz bevor Jesus verhaftet und dann verurteilt und hingerichtet wird. Da ist er mit ein paar Leuten nochmal im Garten Gethsemane und er betet sehr intensiv. Und dann lesen wir, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wer mir nachkommen will, verleugne sich selbst. Das lebt Jesus vor. Wenn die Selbstverleugnung nicht schon eine krasse Aufforderung von Jesus an seine Nachfolger ist, dann setzt er jetzt noch einen drauf. Er steht als nächstes und nehme täglich sein Kreuz auf. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet für Christus zu leiden bis hin zum eigenen Tod. Es wird immer krasser. Für die ersten Jünger bedeutete nämlich dieses Kreuz aufzunehmen tatsächlich den Tod. Den Tod durch dieses Folterinstrument. Wir vergessen häufig, dass das hier ein Folterinstrument ist. Das ist nicht ein Symbol. Das wurde vielleicht zu einem Symbol, aber das war ein Folterinstrument, wo Menschen hingerichtet wurden. Und das galt damals als die schrecklichste Todesart. Die meisten wurden getötet, nicht obwohl sie Jesus gefolgt sind, sondern gerade weil sie Jesus gefolgt sind. Und das hatte Jesus angekündigt. Er hatte gesagt, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Jesus fordert seine Jünger auf, ihm zu folgen, selbst wenn dieser Weg von Ablehnung und Leid geprägt ist. Und dieses Leid konnte auch im physischen Tod enden. Wichtig an dieser Stelle, vielleicht kennt ihr das auch aus dem Alltag, dieses Bild wird manchmal anders verwendet. Da wird gesagt, jeder muss ja seine Last tragen, jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Und das ist eigentlich eine Verdrehung der Tatsachen, die hier beschrieben wird. Das Kreuz meint hier nicht die Not und das Leiden in dieser Welt, beziehungsweise irgendwie meinem Leben im Sinne von die Last, die ich halt zu tragen habe. Also man kann jetzt so vielleicht flapsig sagen, unser Nachbar, der ist richtig nervig, das ist halt das Kreuz, was ich zu tragen habe. Oder ich bin nicht so sprachenbegabt, ne? Das ist schon echt schlimm. Auch, und das meine ich nicht, ihr versteht, wie ich das meine, auch Krankheit ist nicht unbedingt das, was hier gemeint ist. Das kann es sein. Es geht aber hier um das Leid und die Ablehnung, die ein Jünger Jesu in seinem Leben erfährt, weil er Jesus nachfolgt und sich an ihn orientiert. William MacDonald, der hat dazu ein paar Beispiele genannt, die machen es vielleicht ein bisschen griffiger. Ich habe nur ein paar aufgeführt, aber er sagt, das Kreuz auf sich nehmen kann bedeuten, dass man Widerstand erlebt, gerade bei den Menschen, die man liebt, aufgrund des Glaubens. Dass man Verachtung erfährt oder dass Menschen Unwahrheiten über uns erzählen. Dass man ja um einer gerechten Sache willen leidet. Vielleicht kann das auch bedeuten, dass man sein Zuhause verlassen muss. Oder dass man alle Sicherheiten, die man sich erarbeitet hat, verliert. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche natürlich. Wichtig dabei ist, es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir uns ein passendes Kreuz aussuchen. Das steht hier nicht. Hier steht, dass man sein Kreuz aufnehmen soll. Gott weiß am besten, welches Maß an Leid wir in der Lage sind zu tragen. Und was auch für uns, wenn wir Lehrlinge sind, ne, unserem Meister folgen, was für uns am förderlichsten ist. Und das Beste dabei, wir tragen ja nicht alleine. Das heißt, das eine ist, dieses Kreuz ist wirklich das Symbol von Ablehnung, von Leid, vielleicht sogar von Tod. Aber dieses Symbol, da steckt noch eine zweite Sache drin. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet, und da sehen wir wieder den Zusammenhang zu der Selbstverleugnung, bedeutet auch wieder ein symbolisches Sterben meines Ichs. Jesus nennt die Selbstverleugnung und das Kreuz nicht zufällig zusammen. Und der Tod des eigenen Egos wird auch manchmal mit einem anderen Wort zusammengefasst, und zwar mit Hingabe. Hingabe im Sinne von Selbstaufgabe. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass Jesus hier so dieses Argument fährt, weil es deutlich macht, die Selbstverleugnung findet ihren Sinn in der Hingabe. Deswegen schreibt er das hier so, sagt er das hier so in dem Zusammenhang. Er listet das auf, es gehört zusammen. Man könnte vielleicht auch sagen, man kann es gar nicht voneinander trennen. Selbstverleugnung ist an sich nutzlos, wenn wir nicht wissen, wozu. Hingabe ist auch wieder eine große Herausforderung, ne? Also als wenn irgendwie Jesus alle schweren Dinge hier in einem Satz zusammenfassen möchte. Ne? Das Sterben des Egos, Hingabe, das bedeutet unglaubliches Vertrauen. Weil wem würdet ihr euch denn bedingungslos hingeben? Also ich muss ja sagen, selbst in der Ehe merkt man ja, dass man immer wieder an seine Grenzen kommt und das Ego einem ganz groß im Weg steht. Und ich finde, so absolute Hingabe klingt sogar irgendwie gefährlich, oder? Weil, stell dich mal vor, man würde sich dem Falschen irgendwie ganz hingeben. Das würde in einer Katastrophe enden. Aber sich Gott hinzugeben, der die Liebe selbst ist, der vollkommen gerecht ist, vollkommen gut ist, das funktioniert. Dafür brauchen wir aber Vertrauen, das wachsen muss. Hingabe und Liebe ist auch nicht voneinander zu trennen. Jesus sagt zum Beispiel an einer Stelle, wenn ihr mich liebt, so haltet ihr meine Gebote. Also Liebe ist praktisch. Und Liebe, das haben wir schon in dem Satz gerade gehört, ist auch verbunden mit Gehorsam. Hingabe und Gehorsam können wir auch nicht voneinander trennen. Interessanterweise, ja, ist mir das dann auch wieder über den Weg gelaufen, weil ich glaube, das ist am Ende vom Matthäusevangelium. Da steht dieser sehr bekannte Satz: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, Nachfolgern, Lehrlingen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also ein Kennzeichen eines Lehrlings, eines Jüngers, eines Nachfolgers ist, sich an den Geboten zu orientieren, sich daran zu halten, Gehorsam zu üben. Und auch Gehorsam ist so ein Wort, das wollen wir nicht. Aber Jesus sagt doch, das ist wichtig. Deswegen habe ich auch überlegt, ich mag es, wenn man irgendwie nachher was Praktisches in der Hand hat. Also, na, wenn wir nicht nur irgendwie was im Kopf haben und verstanden haben, sondern vielleicht was mit nach Hause nehmen können zum Üben. Und ja, sich selbst verleugnen, sein Ego aufgeben, das sind Dinge, die funktionieren nicht einfach so. Das muss man beginnen, das ist ganz wichtig. Wer nicht anfängt, der kommt nie ans Ziel. Aber das müssen wir auch einüben, weil unser, man sagt das ja manchmal so, das alte Ich, das kommt immer wieder hervor und arbeitet dagegen. Wir dürfen das lernen und einüben. Deshalb 5 Punkte, wie wir vielleicht in der kommenden Woche, im kommenden Monat, das ein Stück weit üben können. Das ist nichts Neues, aber immer wieder gut. 1. Punkt, fokussiere die Schönheit Jesu. Beschäftige dich ganz bewusst mit Jesus. Lies in den Evangelien, wie Jesus sich verhalten hat. Ich finde alleine der Aspekt, wie Jesus mit anderen Menschen umgeht, so wahnsinnig wertvoll, wenn ihr alleine so zum Beispiel das Evangelium liest. Nehmt euch einen Aspekt und lest man das ganze Evangelium nur unter dieser, ja, mit dieser Brille. Sprich mit ihm und nimm dir Zeit, deinen Lehrmeister und Herrn kennenzulernen. Punkt 1. Punkt 2. Tu das Nächstrichtige. Damit ist gemeint, du kannst Gott tatsächlich einfach fragen, was dran ist. Das ist die eine Seite zum Nächstrichtigen. Und die andere Seite ist, wir sind alle mit Intelligenz ausgestattet. Und je nachdem, wo du gerade im Glauben stehst, hast du schon ziemlich viel oder vielleicht auch noch nicht so viel gelernt über Gott. Aber wir sollen das, was wir wissen, nutzen. Das heißt, du kannst auf deine bisherige Erkenntnis aufbauen. Das erwartet Gott von uns. Fragen, mit dem, was wir wissen, arbeiten. 3. Punkt. Prüfe deine Motive. Halt doch einfach mal inne und denk darüber nach, wem gebe ich hier gerade die Ehre? Mir? Gott? Jesus sagt zum Beispiel, auch, oder in, also wir lesen es in der Bibel, im Philipperbrief, da steht sogar: Achte deinen Mitmenschen höher als dich selbst. Prüfe deine Motive. 4. Geh langsam an, aber gehe vorwärts. Losgehen ist wichtig, gib nicht auf. Vielleicht ist auch für manche wichtig, nicht an Jesus vorbeizulaufen. Nimm dir die Zeit und lerne mit ihm zusammen. Und als allerletztes, stütz dich auf die Gnade. Wenn Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz täglich auf uns nehmen, dann ist ihm ja anscheinend bewusst, dass das nicht eine einmalige Sache ist. Und darin steckt wieder seine Liebe und seine Gnade. Er weiß, dass wir nicht perfekt sind und das ist okay. Jesus rechnet damit, dass wir auch scheitern. Aber das sollte uns niemals davon abhalten, unseren Kurs zu korrigieren und Jesus weiter nachzufolgen. Ich wiederhole nochmal, fokussiere die Schönheit Jesu. Tu das Nächstrichtige, prüfe dabei deine Motive, langsam, aber vorwärts und stütz dich auf die Gnade. Jesus schließt dann hier ab diesen kleinen Block und sagt, nun folge mir nach. Sein zweiter Aufruf, ihm zu folgen, ist keine Wiederholung von dem ersten, sondern er sagt eigentlich, die Nachfolge ist das Ergebnis und die logische Konsequenz, wenn du dich selbst verleugnest und dich mir hingibst. Die Lehre von Jesus wirkt hier auf die Hörer und vielleicht auch auf uns irgendwie abschreckend. Nicht so anziehend, wie man das verpacken könnte. Also hätte ich jetzt irgendwie da einen Text für Jesus formuliert, um noch mehr Leute ja, irgendwie zu fangen. Ich hätte das aus menschlicher Sicht wahrscheinlich ganz anders und total falsch gemacht. Warum macht Jesus das? Mir ist von irgendeinem Vortrag, irgendeiner Predigt das hängen geblieben, das fand ich ganz schön, dass da sagte jemand, das liegt daran, dass Jesus keine Fans will, sondern Nachfolger. Und wir wissen jetzt, wie Jesus Nachfolger definiert. Und man kann auch sagen, Jesus geht es um Qualität, nicht um Quantität. Und deshalb, wenn es um die Nachfolge geht, dann geht es nicht darum, dass Jesus überall ein Ja haben möchte. Es geht also gar nicht so um richtig und falsch, sondern es geht um ehrlich und unehrlich. Jesus möchte ehrliche Nachfolger. Und Jesus begründet, warum dieser Weg der Selbstverleugnung und das Sterben des eigenen Ichs der beste Weg ist. Jesus lässt das nicht so stehen, es folgt eine Begründung. Er sagt, wer seine eigene Vorstellung des Lebens versucht zu retten oder zu kontrollieren, wer sich seine Wünsche und seine Vorstellungen, wer die nicht loslassen will, wer sich daran festklammert, der sorgt dafür, dass das wahre Leben verfehlt wird. Wir meinen so häufig, dass unsere Autonomie und unsere Selbstbestimmung verteidigt werden müssen. Das ist dann ein erfülltes Leben. Wir meinen vielleicht auch, dass Geld und Besitz uns glücklich macht. Aber dann verharren wir irgendwie total in der Gegenwart und wir schaffen es nicht, die richtige Perspektive aufs Leben zu haben. Vielleicht auch die Ewigkeitsperspektive. Und dann leben wir eigentlich im Selbstbetrug. John Mark Comer formuliert es so, wenn wir unser Streben nach Glück über den Gehorsam stellen, werden wir in unserem Leben immer unglücklicher. Wenn wir das Joch von Jesus ablehnen, schultern wir am Ende die erdrückende Last unserer eigenen unbefriedigten Wünsche. Ich finde, es fasst es gut zusammen. Wenn wir meinen, wir müssten dieses Joch von Jesus nicht auf uns nehmen, weil wir sagen, oh, das ist uns so schwer, ja, dann wird unser Leben nicht leichter. Damit verlieren wir das wahre Ziel des Lebens und werden die wahre Freude nicht erlangen. Also die Freude, die uns in der Hingabe für Gott und geschenkt wird, weil es einen unfassbaren Segen gibt in der Gegenwart Gottes. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr euer Leben, euer Ich, eure falschen Ausrichtungen um meinetwillen verliert, werdet ihr das wahre Leben erretten. Da beginnt das wahre Leben. Wichtig nochmal, damit man es nicht falsch versteht. Hier geht es nicht um das Retten des ewigen Lebens. Das ist wichtig. Wenn wir ein Kind Gottes sind, wenn wir Jesus als unseren Retter angenommen haben, dann haben wir das ewige Leben. Hier geht es darum, dass Leben, was wir hier auf der Erde führen, da können wir wahres Leben erleben. Aber wir können es auch total verlieren. Es geht also um den wahren Wert des Lebens in der Nachfolge. Warum sollen wir also Jesus auf den herausfordernden Weg nachfolgen? Wir können das Ganze mal umdrehen. Wenn wir es nicht tun, dann kostet es uns etwas. Es kostet uns das wahre Leben mit Gott. Wenn du jetzt sagst, ich will ja Jesus folgen, aber irgendwie mein altes Leben, mein Ich, das stellt mir immer wieder ein Bein. Gib nicht auf dabei. Das ist das Schöne in der Botschaft von Jesus. Wir dürfen täglich neu diesen Weg gehen. Und ich finde das in diesem Bild, ne, Lehrling und Meister, eigentlich total toll. Ein Kennzeichen eines Lehrlings ist, dass man Fehler macht. Also ansonsten wird man keine Lehre anfangen, wenn man schon alles könnte. Das heißt, Versagen gehört irgendwie auch dazu. Ich will nicht sagen, macht euch keine Sorgen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Nein, es geht darum, wenn wir den Weg gehen, werden wir auch versagen. Und das Schöne ist, das Kennzeichen eines Meisters, eines guten Meisters, ist Geduld und Gnade. Also richte dich neu nach Jesus aus, zieh dich an seine Hand der Gnade und Vergebung wieder hoch und folge ihm nach. Es lohnt sich, sich ganz Jesus hinzugeben, weil wir weit mehr gewinnen, als wir je investieren. Und deshalb geht es eigentlich nicht um die Frage, wie viel wir bereit sind aufzugeben. Das ist eine falsche Perspektive. Sondern es geht darum, wie viel Freude, Frieden und Freiheit möchte ich eigentlich in der Verbundenheit mit Jesus erleben. Amen.